Es freut mich, dass wir dieses Studium über den Kampf unseres Lebens, der Kampf zwischen Gut und Böse, heute fortsetzen können und dass wir ihn versuchen, noch tiefer und praktischer für unser Leben zu begreifen. Ich möchte beginnen mit einem Bibelvers aus dem 1. oder im 2. Timotheusbrief, Kapitel 2, Vers 5. Und selbst wenn jemand kämpft, wird er doch nicht als Sieger geehrt, wenn er nicht vorschriftsmäßig gekämpft hat. Das heißt, der Kampf an sich muss so laufen, dass wir gewinnen. Und der Kampf hat gewisse Regeln oder man muss wissen, auf welche Seite und wofür man kämpft. Paulus sagte, ich kämpfe nicht als einer, der in die Luft schlägt, nicht als einer, der nicht weiß, wie der Kampf geht, sondern als einer, der weiß, sich zu beherrschen, als einer, der weiß, wie gekämpft wird. So, wir sind in diesem Kampf und ich möchte, dass wir ihn verstehen, dass wir am Ende nicht gekämpft haben und nicht vorschriftsmäßig, nicht richtig gekämpft haben und nicht als Sieger dastehen. Ich möchte als Sieger dastehen, als einer, der kämpft und weiß, wie zu kämpfen ist und wohin der Sieg führt oder was der Sieg ist. Meine kleine Zusammenfassung von der letzten Stunde zu machen. Wir haben gesehen, dass von Eva sich zwei Linien von Menschen aufteilen. Die einen sind die Kain-Nachfolger, das sind die Menschen, die gegen Gott sind oder gottlos leben. Und dann sind es die Menschen, die nach Abel und nach Seth kommen, die Kinder Gottes sind, die wissen, wo zu kämpfen ist. Interessant ist, dass beide kämpfen. Sowohl Kain hat einen Kampf, als auch Abel hat einen Kampf. Aber der eine kämpft richtig und der andere kämpft falsch. Der eine bringt Opfer und er bringt das falsche Opfer. Der andere bringt ein Opfer und er bringt das richtige Opfer. So, wo kämpfst du? Wo kämpfe ich? Kämpfe ich in dem richtigen Kampf, auf der richtigen Seite oder nicht auf der richtigen Seite? Und ich möchte einen Grundsatz erklären und ihn auch aufschreiben auf die Tafel, damit wir verstehen, wo der Unterschied ist zwischen dem Kampf des Kains und des Kampf des Abel oder des Seth und der Kinder Gottes. Der Unterschied ist ein einfacher und er zeigt sich in der Geschichte. Mit wem hat Kain gekämpft, als er nicht angenommen wurde, als sein Opfer von Gott nicht verbrannt und verzehrt ward? Mit wem hat Kain gekämpft? Kain hat mit Gott gekämpft. Kain argumentiert, spricht, streitet mit Gott. Und als Folge dann auch mit dem Kind Gottes und dem Diener Gottes. So, die eine Seite des Kampfes ist ein Kampf gegen Gott, ein Kampf gegen die Diener Gottes. Ein Kampf gegen Gott und seine Diener. Können wir das durch die Geschichte der Welt sehen? Können wir das von Anfang an immer wieder erkennen. Kein, der diesen ersten, der dieser erste war, der in Sünde geboren ist. Wir wissen, die sind beide in Sünde geboren, meint, sie sind alle mit einer sündigen Natur auf die Welt gekommen. Und er sieht nicht seine Not, dass die sündige Natur sterben muss, aber er muss ja sein Bedürfnis befriedigen und er meint, das muss der andere so tun, wie er es braucht und will. Deshalb kämpft Kain gegen Gott. Er kämpft und sagt, du musst mich so annehmen, du musst das akzeptieren, was ich tue, weil ich weiß es ja besser wie du. Der Kampf des ungläubigen Menschen, der Kampf des Menschen, der ja in der Rebellion zu Gott bleibt, ist ein Kampf mit Gott, den Umständen und den gläubigen Menschen. Wir sehen das bei den Söhnen Abrahams, der Sohn des Abraham. Er hat zwei Söhne, er hat sieben Söhne, aber die zwei, die eine, der Ismael, der von der Hagar kommt, und der Isaak, der von der Sohn der Verheißung ist. Wer kämpft gegen wen? Es ist der Ismael, der gegen Isaak kämpft und nicht Isaak gegen Ismael. Mit wem kämpft denn Isaak? Mit wem kämpft denn Abel und Seth? Mit wem hat er gekämpft? Der richtige Kampf des Glaubens, der einzige uns den Sieger bringen kann, ist zu wissen, das Problem liegt in mir. Ich bin mit einer sündigen Natur geboren und durch diese sündige Natur hat der Feind unserer Seelen, die Schlange oder der Satan, freien Zugang zu unserem Herzen. Er kann uns betrügen, wie er will, weil wir hier eine offene Tür haben. Wir sind seine Sklaven geworden. Und es ist nur möglich, wenn diese Tür zugemacht wird. Es ist nur möglich, wenn das, was mich zum Irrtum führt und dann zur Sünde, wenn das stirbt, das muss weggetan werden. Und so bringt der Abel ein Opfer, wo er das Opfer aufmacht, wo er das Fett völlig löst aus allen Teilen des Opfers und legt es separat auf den Altar, sodass wir wissen, aha, das, was in mir ist, das muss weg, das muss sterben, damit ich leben kann. So, mit wem kämpft Abel und mit wem kämpft jeder gläubige Mensch? Er kämpft gegen sich selbst oder mit sich selbst. Er kämpft mit sich selbst gegen sich, das heißt nicht gegen sich als Person, aber gegen das, was ihn betrügt, gegen die sündige Natur. Es ist ein Kampf, sich selbst zu überwinden, gegen die Neigung seines Herzens zu gehen. Das ist der Kampf. Er kämpft mit sich selbst, er kämpft gegen sich, gegen den Selbstbetrug. Und wer hilft ihm dabei? Da hat er Gott als Hilfe, dass er diesen Kampf gewinnt. So lasst uns die zwei Linien betrachten, wie sie durch die ganze Heilige Schrift gehen. Und wir werden immer diese zwei Dinge finden. Einmal der Kampf gegen Gott, das Auflehnen gegen Gott, das Besserwissen und an der Seite das Unterstellen unter Gott, die Erkenntnis, dass etwas in mir ist, das sterben muss, das weg muss, das geht nicht weg von alleine. Ich muss kämpfen, damit ich siege. Und ich muss wissen, der Kampf findet statt in mir und an einer Stelle, wo etwas in mir, der Selbstbetrug, sterben muss. Der Apostel Paulus schreibt an die Hebräer in Kapitel 12, Vers 4, wo er sagt, ihr habt noch nicht widerstanden der Sünde bis zum Blut. Ihr habt noch nicht verstanden, ihr seid noch nicht an den Punkt angekommen, wo ihr so stark geworden seid, dass auch wenn es euch das Leben kostet, ihr dennoch bleibt auf der richtigen Seite, im Gehorsam, im Hören auf Gott und nicht in der Rebellion gegen Gott. So, das ist der Überblick des Kampfes. Wir haben in der letzten Betrachtung auch gesehen, und das ist ein wichtiger Grundsatz, dass wir einen inneren Kampf haben, der sich aber äußerlich zeigt, weil das Bedürfnis des Menschen außerhalb von ihm ist. Wäre das Bedürfnis innerhalb von uns, dann hätten wir natürlich keinen Kampf. So, ich muss also von außen mein Bedürfnis befriedigen, weil ich ein abhängiges Wesen bin. Das ist entscheidend. Aber ich tue es mit der falschen Sichtweise meines Herzens und so kann ich im Leben nur scheitern. So, damit ich mein Grundbedürfnis von außen befriedigen kann, muss ich wissen, wie muss ich es befriedigen? Wie muss ich dahin kommen? Und hätte ich hier nicht meine sündige Natur, die mir im Weg stünde, es richtig zu tun, dann wäre alles in Ordnung. Deshalb muss die sündige Natur, muss das, womit ich geboren werde, was mich verführt, was mich wegbringt, weg aus dem Weg, damit ich die Befriedigung des Bedürfnisses richtig erfüllen kann. Ich möchte, dass wir das noch einmal kurz sehen und anmalen. So, dass wir das auch verstehen. So, wenn das Ich bin hier, und ich habe in meinem Innersten eine Fehlsicht, Finsternis, die führt mich dazu, dass ich hier außerhalb von mir, hier ist mein Bedürfnis, es ist außerhalb von mir, ich muss es befriedigen. Und durch die sündige Natur tue ich das natürlich so, dass ich andere Menschen dafür verantwortlich mache, dass sie mir meine Bedürfnisse nicht befriedigen. Die sündige Natur, haben wir gesehen, ist der Grund, die Grundidee. Ich bin Gott. Das ist der tiefste Irrtum, die Wurzel, aus dem alles entspricht. Das ist natürlich ein Selbstbetrug. Und aus diesem Selbstbetrug entsteht eine Haltung, die Wurzel allen Übels ist, von der Tat her. Und das ist, ich muss die da draußen beherrschen, dominieren, damit ich mein Bedürfnis befriedige. So, ich muss also mit meiner Umwelt in dem Sinne kämpfen. Ich muss die anderen Menschen dazu bringen, mir das zu geben, was ich denke, brauche. So erwartet jeder Mensch, wenn er respektiert, aber auch wenn er nicht Respekt gibt, dass man ihn achtet. Er erwartet, dass man ihn anlächelt. Er erwartet, dass man freundlich zu ihm ist. Und was passiert, wenn er das nicht tut? Dann gibt es natürlich hier den Kampf. Ich muss den anderen beherrschen. Ich muss den anderen dazu bringen, dass er mir mein Bedürfnis befriedigt. Das ist der Kampf des eigenen Iches. Das ist der Kampf des gottlosen Menschen, wo die Verführung im Mittelpunkt steht. Aber der gottlose Mensch sieht das nicht, dass er beherrscht. Als eines der blindesten Spots oder der blindesten Art in unserem Leben ist, dass wir unsere Herrschsucht nicht erkennen. Siehst du, wie herrschsüchtig du bist? Siehst du, wie stark du bestimmen willst über andere, natürlich nicht, um ihnen was Böses zu tun, sondern um des guten Willens. Es ist eine Katastrophe, dass der in Sünde gefallene Mensch nicht sieht sein Problem der Herrschsucht. Ich finde keine andere Ursache für die Krankheit, für alle Probleme, die wir haben auf dieser Welt, außer die Sucht zu bestimmen über das Leben von anderen, weil wir denken, unser Bedürfnis befindet sich bei ihnen. Die Herrschsucht, die Dominanz, das nicht einverstanden sein, was andere tun, das dagegen angehen, ist die tiefste Wurzel allen Übels, das aus dem Ich bin Gott, aus dem Selbstbetrug herauskommt. Und das möchte ich zeigen im Kampf, das wir sehen in der Heiligen Schrift, in den Geschichten, die wir bisher durchgegangen sind. Und ich hatte nicht die Zeit, die Geschichten alle zu betrachten aus den Lektionen von letztes Mal über die Richter. Aber es geht uns ja nicht, dass wir Geschichten lesen. Mir geht es nicht um Geschichten. Mir geht es darum, dass wir verstehen den Kampf und dass wir am Ende Sieger dastehen. Die Kenntnis der Geschichte wird uns nicht zum Sieger machen. Was Samuel oder Ruth oder wer auch immer getan hat, Deborah, wird uns nicht zum Sieger machen, es sei denn, wir verstehen, warum sie den Sieg hatten. Es sei denn, wir verstehen, wo läuft das Ganze. Die religiöse Welt steht in einer Geschichtsidee. Alles geht nur um Geschichten, um äußere Sachen. Aber darum geht's doch nicht im großen Kampf. Die Bibel zeigt nicht die Geschichten auf, damit wir die Geschichten kennen, damit wir sagen, ah, ich weiß, was Deborah getan hat und der Samuel oder wer auch immer. Man bringt den Kindern schon in der Kindersabbatschule Geschichten bei, aber man bringt ihnen nicht bei, dass der Grundsatz des Kampfes mit sich selbst. Man zeigt nicht von Kind auf in der Erziehung dem Kind, das Problem, mein Kind, ist, dass du etwas in dir hast, was dich verführt, was dich zerstört. Und das muss weg aus deinem Leben, damit du Erfolg hast. Wir erzählen ihnen Geschichten. Geschichten haben nur den Sinn, etwas zu veranschaulichen. Sie sind nicht da, um sie zu wissen, sondern die Lehre, die man aus der Geschichte zieht, ist das Entscheidende. So, deshalb gehe ich auch nicht auf diese Einzelheiten in den Geschichten ein, weil ich denke, sie sind nicht das, was wir studieren sollten in diesem Kampf. Wir sollten verstehen den Grundsatz, in dem wir da sind. Und wir haben auch heute wieder Geschichten. Wir haben Geschichten von David. Aber um anhand der Geschichte zu zeigen, wie das Prinzip der Sünde zeigt, will ich den David ein bisschen herausnehmen und den Grundsatz erklären. Der David ist der Mann, der von Kind auf mit Gott geht. Er lebt mit Gott, er besiegt sich selbst, indem er nicht die Kleidung und die Macht des Saul übernehmen will, sondern er sagt, der Kampf ist des Herrn und ich gehe in den Kampf. Nicht in meiner Macht, sondern in der Macht meines Gottes. Da ist im Leben des David noch alles in Ordnung. Zumindestens nach außen. Aber Gott bringt ihn in neue Umstände. Und wisst ihr, manchmal sind die Umstände, wo es im Leben einem gut geht, die schwierigsten, weil sie dadurch am allerdeutlichsten die Chance geben, der Herrschsucht, des Verlassens auf sich selbst, dass es herauskommt. Und so kommt es im Leben des David dadurch raus. Was hat ihn denn angetrieben, dass er die Bathseba sich aufs Zimmer holen lässt? Was war's? War es nicht ein Bedürfnis? Hat der Mensch nicht ein Bedürfnis nach Intimität? Hat nicht Gott das in ihn hineingelegt? Doch. Das ist nichts Schlimmes. Wo besteht dann das Problem? Das Problem besteht darin, dass der David aufgrund seines Herrschsucht sagt, auch wenn das die Frau eines anderen ist, will ich sie für mich haben. Zwar nur für ein wenig Spaß und Freude, aber ich bestimme über ihr Leben. Hat er sie gefragt, ob sie will? Ist er darauf eingegangen? Hatte die Frau eine Wahl? Hätte sie sich widerstehen können dem König? Hätte sie sagen können, mein König, über meine Leiche? Vielleicht hätte sie es tun können. Es steht nichts, dass sie sich widersetzt hat, weil wer widersetzt sich schon einem König? Die Herrschsucht macht den David zu bestimmen über das Leben eines anderen Menschen, das ihm nicht gehört. Und dann kommt der Mann der Frau. Das will er natürlich verheimlichen, dass das Kind von ihm kommt. Und so möchte er das Ganze vertuschen. Natürlich ist David nicht unschlau. Nur benutzt er seine Schlauheit jetzt, um das Böse abzudecken. Es funktioniert aber nicht, weil der Uria nicht mitspielt. Was macht David jetzt? Er gibt dem Uria selbst das Todesurteil in die Hand. Er bestimmt erneut über sein Leben und sagt, Uria muss sterben. Er muss weg, weil er ja so ein treuer Mann ist, der nicht zu seiner Frau eingeht, weil seine Kollegen im Kampfe stehen. Dieser Mann hatte Moral, dieser Mann stand als Überwinder über sich selbst da. als krasses Gegenbild gegen die Nichtüberwindung des David. Dieser Mann enthält sich aufgrund einer höheren Haltung, nämlich des Kampfes und der Solidarität mit seinen Soldaten. Er sagt, ich kann mich enthalten in diesem Kampf. Es kommt die Zeit, wenn der Krieg vorbei ist, dann kann ich wieder heimkommen. Aber jetzt ist es nicht so. Deshalb enthalte ich mich. Was für ein Kontrast zwischen einem Mann, der sich selbst beherrscht, und einem Mann, der nicht im Krieg ist und sich nicht selbst beherrscht. Der David verliert den Kampf über die Selbstbeherrschung und er gibt den Kampf zum Herrschen hin, sich hin. Ihr seht, wir können entweder den einen oder den anderen Kampf kämpfen. Entweder wir kämpfen den Kampf über uns selbst, der Beherrschung, oder wir kämpfen den Kampf gegen die anderen, um sie zu beherrschen. Und es ist uns nicht einmal bewusst, dass es falsch ist. Ich werde gleich noch ein paar Beispiele bringen. Es ist so entscheidend, aber dass wir den Grundsatz verstehen, weil er spielt sich in uns ab. Jede Sekunde, immer wenn wir Entscheidungen treffen. So, der Uria enthält sich. Er besiegt sich selbst. Und was passiert mit ihm? Dasselbe Schicksal hat er wie Abel. Dasselbe Schicksal wie jeder Mensch, der durch diese Erde geht, dass jeder, der Gott dient, irgendwo Verfolgung leiden muss, sagt die Schrift. Weil, wenn er in den Weg kommt eines Nichtbeherrschten, dann muss dieser ihn wegtun, um seines guten Willen, um seines, wie soll ich sagen, um seines eigenen Bedürfnisses willen, muss er den anderen wegtun. Ist das nicht grausam, was David tut? Er lässt den Uria umbringen. Weil er sich selbst nicht beherrschen konnte, muss er einen anderen beherrschen. Das ist immer der Fall und es gibt keine einzige Ausnahme. Wer sich nicht selbst beherrscht, muss andere beherrschen. Soll man es irgendwo aufschreiben? Wer sich nicht selbst beherrscht, der muss andere beherrschen. Es geht also in diesem großen Kampf nur um diese zwei Punkte. Der Satan im Himmel war der, der aus sich heraus mehr wollte. Er wollte Herrschaft. Er wollte bestimmen. Er wollte sich einmischen in Sachen, wo er nicht gerufen war zu tun. Und so begann er einen Kampf der Beherrschung anderer. Der Kampf geht weiter auf dieser Erde. Als Adam und Eva gesündigt haben, fingen sie einen Kampf an der Beherrschung anderer. Sie waren nicht mehr im Einklang mit Gott, der Selbstbeherrschung, des Wissens, wie man sein Bedürfnis stillt. Sie mussten es stillen, indem sie andere zwangen. So lasst uns den Grundsatz verstehen. Jeder, der sich nicht selbst beherrscht, muss. Das ist ein absolutes, eine absolute Sache. muss absolut andere bestimmen. Es ist immer so. Ich habe noch kein einziges Beispiel gesehen in den Menschen, die ich kenne, in den Patienten, mit denen ich spreche und in mir selbst. Wenn ich mich nicht selbst beherrsche, muss ich andere beherrschen. Das ist grausam und sehr schlimm. Und das tat David. David beherrschte den Uriah. Er gab den Befehl und tötete ihn, weil er musste über sein Leben bestimmen, dominieren, weil es ihm sonst im Wege stand. Ist es nicht gut, dass Gott im Leben des David eingreift? Ist es nicht gut, dass er den David nicht davonkommen lässt, einfach so? Aber es ist offensichtlich eine lange Zeit vergangen, fast ein Jahr, bis der Nathan zu ihm kommt und ihm durch eine schöne Geschichte, und ihr seht, hier finden wir den Sinn der Geschichten. Hier ist er offenbart. Hier ist klar, warum wir Geschichten brauchen, damit wir Dinge erkennen, aber nicht die Geschichte kennen. Und er erzählt ihm die Geschichte von dem Mann mit den Schäflein. Und der David ist in seinem Bedürfnis erregt und er sieht, dass das ungerecht ist. Und als Richter der damaligen Zeit, als König, sagt er, der Mann ist des Todes. Und er weiß nicht, dass er der Mann ist. Ist das nicht schlimm? Ist das nicht pure Blindheit? Ich muss es aufschreiben. Hier beherrschen. Der Betrug, der Selbstbetrug ist Blindheit. Blindheit über einen selbst. Und diese Blindheit über einen selbst ist so eindeutig. Und sie kann nur offenbart werden in irgendeinem Umstand, der an unseren Geist spricht, an unsere Vernunft spricht. Und wir sagen, okay, das ist es. Der David war blind, dass er der Mann ist. Er hat sich nicht erkannt im Beispiel des Propheten. Wie viele von uns erkennen sich in Laodicea? Wie viele von uns erkennen sich, dass sie auf der falschen Seite des Kampfes stehen, dass sie im bestimmenden Wesen sind und nicht in dem Beherrschung eines Selbst sind? In dem Bestimmenden über andere, aber nicht bestimmen über sich. Man will über sich bestimmen, indem man über andere bestimmt. Herr Nathan, durch Gottes Gnade, mit Gottes Weisheit, bringt und öffnet dem David die Augen von dem, was er getan hat und tut. Das ist Gnade Gottes, das ist die Aufgabe eines Erlösers, über den wir dann sprechen werden ab den nächsten Stunden. Aber wir müssen doch zuerst verstehen, wo die Not liegt, damit wir überhaupt im Kampf wissen, wie zu kämpfen. Ist David der Einzige, der sich selbst nicht sieht? Oder ist es ein generelles Bild eines Sünders? Ich denke, es ist ein generelles Bild, weil ich es jeden Tag sehe. Nicht lange her, vor kurzem, rief mich eine gläubige Mutter an. Und sie hat einen Sohn, der ist 21. Und er ist ein guter Junge. Allein er hat die Spielsucht. Und dieses Beispiel ist mit Sicherheit nicht eines, das einmalig ist heute. Der für viele Menschen vieles, Viele Leute stehen in der Spielsucht. Und ich manchmal reise und im Flugzeug sitze und auch wenn man manchmal wartet, bis man einsteigt oder auch im Flugzeug, dann sieht man viele. Oder wenn man mal aufs Klo geht und sieht, dass jeder hat sein Spielzeug dabei, der eine arbeitet. Aber es sind sehr viele, die einfach sich die Zeit vertreiben, indem sie ein Computerspiel spielen. Ja, das ist Zeitvertreib, aber warum tun sie es? Weil da ist eine Not im Herzen eines Menschen. Und jetzt will natürlich jede Mutter, dass ihr Kind nicht der Spielsucht sich hingibt. Aber wie geht sie dabei um? Ist sie selbst beherrscht oder ist sie genauso wenig beherrscht wie ihr Sohn? Sieht die Mutter in ihrem Wesen, in ihrer Anpackung der Sache, wie sie dem Jungen helfen will, sieht sie, dass sie beherrschen will? Sieht sie, dass sie genauso wenig Selbstbeherrschung hat wie er? Nur auf einer anderen Ebene? Sieht sie nicht, dass sie denkt, und das ist wiederum ihr Bedürfnis, sie will das Beste ihres Sohnes. Hat das Gott nicht in uns hineingelegt? Doch. Wir wollen helfen, wir wollen ein Segen sein für andere, das ist die Stillung eines Bedürfnisses in dem, was wir tun. Aber wie tun wir es? Tun wir es als Sieger über uns selbst oder als Hilflose in diesem Kampf? Sind wir selbst beherrscht oder sind wir, die wir andere helfen wollen, dass sie doch aus der Finsternis zum Licht kommen, sind wir genauso wie sie in der Finsternis und völlig ohne Macht über uns selbst? Wie steht's? Was glaubt ihr, ist es leicht, der Mutter klarzumachen, dass das Problem zunächst aus ihrem Leben entfernt werden muss? Dass der Balken, der nicht sich selbst zu beherrschen, aus ihrem Leben entfernt werden muss? Sie muss den Kampf in ihrem Leben zuerst gewinnen über sich selbst, bevor sie helfen kann. Weil, wie wird sie helfen? Wie geht sie vor mit Einladung, mit an den Verstand appellierenden, völlig freien Handlung? Oder was spürt der Sohn neben ihr? Spürt er Druck oder spürt er, völlige Freiheit? Ich habe neben mir eine Mutter, die hat völlig Kontrolle über sich selbst. Eine Mutter, die ist nicht hilflos. Eine Mutter, die hat so einen festen Glauben. Sie weiß, dass im Leben das Ganze gewinnen wird. Sie vertraut auf Gott, dass ich es schaffe, mich zu überwinden, weil sie hat es ja in ihrem Leben durch Gottes Gnade auch überwunden. Der Blinde will den Blinden leiten. Wird das einen Erfolg bringen? Oder werden sie nicht beide hinfallen? Sie werden beide hinfallen. Das ist die große Not. Heute will die Gemeinde, wollen die Christenheit, die Welt evangelisieren und sie sehen nicht, dass sie genauso blind sind wie die Welt da draußen. Und Gott im Himmel muss sich grämen, dass die meistens sind es ja die, die so groß angeben und sagen, wir haben es verstanden, wir kennen es, wir müssen jetzt was tun. Dann sind es die, die am blindesten sind. Genauso wie David. Sie wollen das Gute, sie wollen die Dinge gut machen und sie machen sie mit Bestimmung und mit Beherrschen. Sie machen es mit Schlauheit, mit List. Das wird keinen Erfolg bringen in dieser Welt. Wird je eine Mutter Erfolg haben, ihrem Sohn zu helfen, der ihn in einer Sucht gefangen ist, wenn sie sich selbst nicht völlig im Griff hat? Wird sie es schaffen können, wenn sie nicht aushalten kann, was ihr Sohn tut? Wird sie es schaffen können, ihm zu helfen, wenn sie verzweifelt ist und ohne eine Lösung dasteht? Wird sie es dann schaffen oder wird aus ihr heraus der Ursündeneffekt kommen, der Bestimmen und des Beherrschens über das Kind? Es sind Tausende und ich habe Tausende von Beispielen, die immer dasselbe tun. Deshalb sind Christen mehr gefährdet, dominant zu sein, wie Nicht-Christen. Christen, gläubige Christen, die wirklich denken, sie sind richtig gläubig, so wie damals die Pharisäer und Schriftgelehrten, waren es nicht sie, die Jesus verfolgten und ans Kreuz brachten? Waren es nicht die Rechtgläubigen, die am meisten Gewalt anwandten? Waren nicht sie die Blinderen, wie die Zöllner und Sünder da draußen? Es ist katastrophal, dass wir nicht wissen, wo unser Problem liegt und wo der Kampf zu kämpfen ist. Wir kämpfen mit dem Sohn. Wir kämpfen mit dem Mann oder mit der Frau, die wir bekehren wollen. Wir kämpfen mit der Welt und erkennen nicht, dass wir blind sind und blind kämpfen und uns selbst zerstören. Wie viele Mütter habe ich, die krank sind, die gläubig Mütter sind, die wollen, dass ihre Kinder erlöst werden und sie sind so krank und leiden so sehr. Warum? Weil sie die Kinder beherrschen müssen zum Leben. Der Stolz und Egoismus, die Ich-bin-Gott-Idee, kann das Unrecht nicht zusehen. Sie kann nicht zulassen, dass der andere was Falsches tut, besonders wenn der mir nahe steht. Wenn er mir nicht nahe steht, dann ist es mir vielleicht nicht so wichtig. Aber wenn er mein Teil ist, wenn er von mir gekommen ist, wenn ich denke, er gehört mir, ihn dann akzeptieren wir es und sagen, seine Sünde betrügt ihn, sein Selbstbetrug in ihm kommt hervor und jetzt sehe ich seine Not und ich kann sie beheben, indem ich weiß, wie ich sie in meinem Leben behoben habe, weil nur so geht's. Oder kannst du was beibringen jemandem, was du selbst noch nicht kannst? Kannst du es? Ich kann es nicht. Deshalb stehe ich in diesem Kampf und sage, ich muss mich selbst zunächst überwinden. Und ich habe um mich herum immer Provokationen, Dinge, die nicht richtig laufen, die hat man doch in seinem eigenen Haus, oder nicht? Man hat es an seinem Arbeitsplatz, aber am meisten ist es im Heim, in der Gemeinde, dort streiten wir, dort kommt unsere Herrschsucht am stärksten hervor, weil wir alle das Gute wollen und nicht sehen, dass es falsch ist, es mit Zwang und Gewalt zu wollen. Je mehr ich mich selbst betrachte, umso stärker sehe ich in mir. Oder je mehr ich es sehe, die Herrschsucht. Ich sehe, wie herrschsüchtig ich bin und wie ich Dinge in Ordnung bringen würde im Leben anderer. Und merke nicht, dass dieses Ordnung bringen im Leben anderer letztendlich für mich ist. Warum will eine Mutter ihrem Sohn helfen? Um des Sohnes willen oder um ihretwillen? Nun fragt man sie vordergründig, dann sagt sie um seinetwillen natürlich. Sie will doch sein Bestes. Ja, das stimmt. Aber so wie sie es tut, ist es teuflisch. So wie sie es tut, ist es aus der Wurzel des Bösen. Die Motivation kommt mit Macht, mit Gewalt. Ich kann es nicht aushalten, dass er spielt. Wenn du es kannst, dann kannst du ihm helfen. Wenn du es nicht kannst aushalten, dann kannst du ihm nicht helfen. Erst wenn ich mich überwunden habe und zulassen kann, durch die Liebe und Gnade Gottes, das, was auch Gott zulässt. Warum lässt Gott ihn spielen? Warum steckt Gott nicht den Strom aus? Warum lässt er ihn sich einen Computer kaufen? Warum lässt er ihn sich ins Internet die Dinge runterladen zu können oder im Internet zu spielen? Warum lässt Gott das zu? Warum stoppt er es nicht? Liebt er die Menschen nicht? Liebt er den Sohn nicht? Sieht er nicht, wohin ihn das führt? Nein? Oh doch. Er sieht's genau. Und dann, wie kann Gott so locker stehen? Wie kann es aushalten, dass sein liebes Kind vor seinen Augen sich selbst zerstört? Ja, Gott steht nicht da mit den Händen in den Taschen. Er steht nicht da und unternimmt nichts. Aber alles, was er unternimmt, ist fern von Bestimmung und von Beherrschen. Alles, was er tut für die Erlösung eines Menschen, ist fern jeglicher Bestimmung und Beherrschungssucht, weil Gott sowas nicht kennt. Im Universum gab es sowas nie, bis das in Satan nicht entstanden ist. Was gab es nicht? Es gab keinen Zwang, etwas zu tun. Es gab, jeder hat getan, freiwillig, weil Gott hat es ja so gemacht, dass sie lieben, das Gute zu tun. Es gab kein Konflikt mit der Außenwelt, zu denken, die Außenwelt muss ich bestimmen, damit es mir gut geht. Die Außenwelt muss in Ordnung sein, damit es mir gut geht. Nein, sie hatten eine klare innere Welt und so konnten sie mit der Außenwelt problemlos umgehen. Nur als es innerlich kaputt ging, als in Satan das Ganze entstand und er nicht wollte, es, nachdem er es eingesehen hat, rückgängig machen, da begann der Kampf des Beherrschens der anderen. Wie schrecklich. Schaut, jeder Geist des Menschen, jeder von uns hat in sich eine Abneigung zum Zwang. Vom Verstand her. Niemand will gezwungen werden. Niemand. Niemand will gezwungen werden, dass er das Richtige tut. Jeder will und weiß, dass es ein Bedürfnis ist, es aus freien Stücken zu tun. Und dennoch ist in jedem von uns dieses böse Übel, dass wenn es nicht so geht, dass es gut ist, wenn ich das Böse sehe bei dem anderen, wenn ich den Splitter kenne, dann muss ich den entfernen, auch wenn der Balken in mir mich völlig blind macht. Was für eine grausame Sache. Was für eine Tragik. Wir zerstören uns selbst, indem wir über andere bestimmen wollen. Die Herrschsucht ist die Not des Menschen. Die Herrschsucht ist das, was ihn zerstört, auch die Krankheit macht. Ich sprach neulich mit einem jungen Mann und er hatte eine Not, er kann immer weniger essen. Er hat seinen Appetit verloren, bis hin, dass er sagt, ich kann nichts mehr essen. Warum? Warum verliert ein Mensch seinen Appetit? Oder warum kommt ein Mensch in seine Depression? Warum kommt ein Mensch zu seinen Magenschmerzen? Weil er so lieb ist oder weil er nicht sieht, wie stark er bestimmen will über andere? Wenn mich mein Freund, meine Freundin verlässt, warum geht's mir dann schlecht? Weil ich ihn so liebe und für ihn da bin oder weil ich ihn nicht bestimmen und beherrschen kann? Weil ich habe ihn mir ja ausgesucht. Er muss mein Partner zum Leben sein. Warum bin ich so blind gegenüber mir selbst? Krankheit entsteht, weil ich bestimmen will, über andere um meines Bedürfnisses willen. Dort, wo ich das Gesetz der Liebe breche, wo ich Zwang ausübe über andere, damit mein Bedürfnis befriedigt wird, dort werde ich krank. Das ist die Wurzel, die wir erkennen müssen in unserem Leben. Wir haben so einen festen Willen, wir haben so eine tiefe Herrschsucht in uns, dass wenn die Dinge nicht so laufen, wie wir wissen, dass sie gut sind und wir haben keinen Irrtum, es ist richtig, wie wir denken, dass sie so sein müssen, Spielsucht ist falsch, Fremdgehen ist falsch, dass jemand treulos ist, ist falsch. Da haben wir keinen Zweifel drüber. Aber was das Wurzel der Falschheit ist, ist, dass ich den, der falsch ist, zwingen muss, das Richtige zu tun, um meines Bedürfnisses willen. Das ist das Problem. Hast du den Kampf verstanden oder nicht? Bist du dir klar darüber, um was es geht? Oder kämpfst du falsch? Wo kämpfst du? Lasst uns diese Frage uns aufschreiben. Wo kämpfe ich? Kämpfe ich, dass ich dieses Teil in mir abtöte? Kämpfe ich, dass es immer weniger wird und ich mich völlig dann eines Tages in der Liebe Gottes stehe? Oder kämpfe ich wie der verführte Mensch? Ich will den Splitter. Den sie ja auch alle haben. Und Sklaven sind ihrer selbst. Kämpfe ich mit ihnen. Mit wem kämpfe ich? Kämpfe ich, dass ich überwinde, dass ich erst mich unter Kontrolle habe und dann überhaupt versuche, anderen zu helfen? Oder kämpfe ich um des guten Willens mit anderen und würde sie zwingen und dahin bringen, ganz egal, was es kostet? Oh, dass uns Gnade gegeben wird, dass wir uns selbst erkennen mögen. Ich habe den Kampf erkannt, wie er läuft. Und ich weiß, ich brauche einen Erlöser jeden Augenblick in diesem Kampf, dass ich zwischen Selbstbeherrschung und Beherrschung anderer unterscheide. Weil es ist meiner sündige Natur nicht bewusst, wenn ich das Gute will, dass ich letztendlich bestimmen will über andere. Und indem ich bestimmen will über andere, tue ich das Böse, genauso wie Römer 7 das erklärt. Da ist ein Gesetz der Sünde, das mich festhält, das Gesetz der Bestimmung über das Leben anderer. Und alle sind wir einverstanden in unserem Geist, in unserem Verstand, dass das falsch ist. Und dennoch tun wir es Schritt für Schritt und sehen es nicht. Deshalb muss Gott eingreifen in unser Leben. Er muss vom Himmel kommen. Er muss seinen Sohn senden, damit wir uns bewusst werden, wo der Kampf ab sich spielt, wo zu kämpfen ist, dass wir am Ende als Sieger dastehen. Ich will als Sieger dastehen. Ich will auf dem Berg Zion stehen. Und ich weiß, die 144.000 haben überwunden sich selbst. Und damit haben sie den Bösen überwunden, weil der Böse kann nicht mehr uns verführen. Wenn wir alle seine Schliche erkannt haben, wenn wir durch die Gnade Gottes uns selbst beherrschen und wissen, wie das Bedürfnis, das wir haben, befriedigt wird aus Gott und wie unser Verhältnis zu dem Nächsten sein muss, wenn das in uns klar ist, dann ist der Sieg sicher. Jeder, der da kämpft, gewinnt den Sieg nur, er kämpfe denn recht. So, bitte Gott, und ich tue das auch, dass du erkennst, kämpfst du jetzt den guten Kampf des Glaubens oder kämpfst du den Kampf Kains und Abels und Davids und aller derer, die in den Situationen des Lebens bestimmt haben über andere. Und wenn wir erkennen, wo wir falsch sind, so müssen wir das korrigieren. Der Sieger ist der, der sich selbst beherrscht. Der Sieger ist der, der über sich selbst den Sieg gewinnt. Und dann wird er einen Einfluss haben auf Menschen, die hier stehen. Ob das die Kinder sind oder die Ehepartner, die hier auch in ihrer Blindheit stehen, dann wird sein Einfluss der Liebe dazu bringen, dass die sehen, ah, die Beherrschung ist da, und sie werden auch anfangen, durch die Gnade Gottes sich selbst zu beherrschen. Der einzige Weg, einen Einfluss zu haben auf andere, ist die Liebe Gottes. Und in ihr gibt es keinen Zwang zum Guten. Mögen wir diese Lektion so verstehen, dass wir aus den Geschichten der Bibel immer diese zwei Haltungen erkennen. Und Gott hat eine Menge Geschichten hingeschrieben, damit wir sie erkennen. Aber lasst uns deshalb nicht die Geschichten sehen, sondern sehen den Kampf, wie er in jeder Geschichte abläuft, dass es immer dieser eine gemeinsame Nenner ist. Entweder ich beherrsche mich oder ich beherrsche andere. Ich will andere nicht mehr beherrschen, aber dieses Übel in mir ist manchmal so stark, dass ich das Gute will und wieder beherrsche. Aber ich will den Kampf gewinnen. Ich will Sieger sein über mich selbst durch Gottes Gnade. Und ich hoffe, du auch. Amen.